الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ich danke dem Bruder Abdul Hakim und wir werden heute inshallah ta'ala auch über den Namen sprechen, aus dem sein Name besteht, nämlich über Al-Hakim. Heute werden wir über den Namen Al-Hakim, das heißt den Allweisen, sprechen inshallah ta'ala. Ein ganz besonderer Name. Ein Name, der sehr, sehr häufig im Koran vorkommt. Mal verbunden mit Al-Aziz, dem Mächtigen. Mal verbunden mit Al-Alim, dem Allwissenden. Mal verbunden mit Al-Khabir, dem Allkundigen. Das ist ein Name, der auf die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala hindeutet. Dass Allah subhanahu wa ta'ala alles in seiner gesamten Schöpfung mit Weisheit erschaffen hat. Al-Hakim, kann man sagen, hat drei Grundbedeutungen. Einmal, wie wir es sagten, Weisheit. Das heißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Weise ist. Nummer zwei, der Richter und Herrscher. Von Al-Hakam. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sich ja im Koran auch den Namen Al-Hakam gegeben. Das heißt, Allah ta'ala, der die Dinge entscheidet. Allah ta'ala, der richtet. Allah ta'ala, der herrscht. Allah ta'ala, der bestimmt. Und dann, als drittes, ebenfalls eine der Bedeutungen, die in diesem Namen Al-Hakim liegen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Al-Muhkim ist. Das heißt, derjenige, der die Dinge mit Perfektion und in Vollkommenheit erschafft. Diese drei Grundbedeutungen haben wir in dem Namen Al-Hakim. Und im Grunde genommen hängen wir alle miteinander zusammen. Allah Ta'ala, er könnte nicht Al-Hakam sein, der die Dinge bestimmt, der über seine Schöpfung herrscht und richtet, wenn er nicht auch zugleich Al-Hakim wäre in seiner Weisheit. Allah Ta'ala, er könnte nicht Al-Muhkim sein, derjenige, der die Dinge in Vollkommenheit und mit Perfektion erschafft, wenn er nicht zugleich weise wäre. Die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala. Genau um die dreht sich dieser Name. Dass Allah subhanahu wa ta'ala alles, was er erschaffen hat, in Weisheit erschaffen hat. Seine gesamte Schöpfung, dieses gesamte Universum beruht auf Weisheit. Was bedeutet das? Dass es nichts gibt in diesem Universum, was nicht in irgendeiner Weise einen Sinn macht. Weil alles von wem kommt? Von Allah. Begonnen mit dem Menschen selbst. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über den Menschen im Koran? Und über den Sinn seiner Schöpfung? Allah ta'ala, er sagt, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Glaubt ihr etwa, dass wir euch ohne Grund sinnlos erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? فَتَعَالَ اللَّهُ, erhoben sei Allah hierüber. Al-Malik, der König. Al-Haqq, die Wahrheit. Erhoben ist Allah darüber, dass er etwas erschafft, ohne dass es hierfür einen Grund gibt. Das heißt, Wenn ich den Namen El-Hakim höre, diesen edlen Namen, diesen vollkommenen Namen Allahs, dann muss ich zunächst erst einmal verinnerlichen, dass es nichts in der Schöpfung Allahs gibt, was ohne Sinn erschaffen wurde, und an erster Stelle ich selbst. Warum bin ich überhaupt da? Wozu lebe ich? Die meisten Menschen, sie wollen sich hierüber keine Gedanken machen. Sie leben einfach vor sich her. Sie leben in den Tag hinein. Sie machen sich keine Gedanken über das, was morgen geschehen wird. So, als wären sie ohne Grund und ohne Sinn erschaffen worden. Und dementsprechend verfehlen sie auch den Sinn ihres Lebens. Und dementsprechend erfüllen sie auch nicht den Zweck, für den Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hat. Sie haben nämlich nicht verstanden, dass sie im Grunde genommen nur ein kleiner, winziger Teil dieser Schöpfung sind. Eine Perle in einer Kette, die aus Tausenden, nein, aus Hunderttausenden, nein, aus Abermillionen von Perlen besteht. Ich bin nur eine dieser Perlen in dieser Kette. Und ich muss mich einreihen, ob ich es will oder nicht. Weil wenn ich mich nicht einreihe, was passiert dann? Dann kann es dazu führen, dass diese Kette auseinandergerissen wird. Und was passiert, wenn eine Kette auseinandergerissen wird? Alle Perlen fallen heraus aus dieser Kette. Das heißt, die Schöpfung Allahs, die Allah Ta'ala erschaffen hat, gerät in was? In eine Art Ungleichgewicht. Allah Ta'ala, er wusste es von vornherein. Er wusste, dass es Menschen geben wird, die sich gegen den eigentlichen Sinn ihrer Schöpfung stellen werden. Das wusste Allah. Und wir kennen die Geschichte mit den Engeln, als sie Allah fragten und Allah sagte, Inni, ich werde, wo jetzt qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa, und eins sagte, dein Herr zu den Engeln, ich werde auf ihr, auf der Erde, einen Statthalter einsetzen. Qala ataj'alu fiha man yufsidu fiha, Allah wusste es von vornherein. O Allah, wirst du etwa auf ihr, also auf der Erde, einen Statthalter einsetzen, der was machen wird? Der Unheil stiften wird und Blut vergießen wird. Also im Grunde genommen genau entgegen dem Sinn deiner Schöpfung, nämlich diese Schöpfung Allahs zu erhalten, nach einem ganz bestimmten Plan zu leben, so wie es Allah Ta'ala für die Menschen vorgesehen hat. Wie es Allah Ta'ala in Surah Al-Zariyat sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, und ich habe den Jinn und den Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. Das heißt, dass sie sich einreihen in den Rest der Diener Allahs, also in den Rest der Schöpfung. Das ist Islam, nicht mehr, nicht weniger. So einfach. Ja, das ist Islam. Ich reihe mich ein in den Rest der Schöpfung. Ich stehe im Einklang mit dem Rest der Schöpfung. Die Sonne, sie fährt in einer ganz bestimmten Bahn, kreist in dieser Bahn. Die Bäume, ein Samen wird gelegt und er kommt und wächst, erfüllt seinen Zweck. Gibt uns Sauerstoff, das ist sein Zweck, der Zweck seines Lebens, nicht mehr und nicht weniger. Ein Schaf, es wird geboren, subhanallah, es ist erschaffen, damit es den Menschen dient. Das ist, subhanallah, seine Aufgabe im Leben. Deswegen hat uns Allah Ta'ala erlaubt, dass wir in seinem Namen dieses Schaf schlachten dürfen. Alles erfüllt seinen Zweck. Außer der Mensch. Der Mensch tanzt aus der Reihe hinaus. Und wenn er aus der Reihe hinaus tanzt, dann erfüllt er nicht den eigentlichen Zweck seines Lebens. Nämlich ein Diener Allahs zu sein. Und so zu leben, wie es Allah subhanahu wa ta'ala für ihn vorgesehen hat. Und was passiert dadurch? Unheil entsteht auf Erden. Blut wird vergossen. Armut entsteht. Der Segen wird genommen, Katastrophen kommen, Kriege entstehen. Warum? Weil der Mensch nicht den Sinn seiner eigentlichen Schöpfung erfüllt hat. Und deswegen mach die Gedanken, Allah hat dich nicht einfach so erschaffen. Frag dich, warum hat mich Allah erschaffen? Was gibt er eigentlich von mir? Allgemein von der allgemeinen, vom allgemeinen Sinn der Schöpfung, man sagt, unabhängig, was ist meine persönliche Rolle im Leben? Wie kann ich ganz persönlich dem Islam dienen? Warum hat mir Allah genau diese Fähigkeiten gegeben? Warum bin ich gut in Mathe? Und vielleicht nicht so gut in Deutsch. Warum hat mir Allah gerade diese Fähigkeit gegeben, dieses Talent? Warum kann ich mir gut Dinge merken? Warum kenne ich mich gut in Sprachen aus? Stell dir doch mal diese Frage, woran das liegt. Vielleicht will Allah etwas ganz Konkretes von dir. Vielleicht will Allah, dass du ein Hafiz bist im Koran, der den gesamten Koran auswendig kann und hat dir dann auch mal eine schöne Stimme gegeben, sodass du die Menschen im Gebet beglücken kannst. Mit dem, was Allah dir gegeben hat. Vielleicht hat Allah Ta'ala dir ein mathematisches Gedächtnis gegeben, sodass du zu einem Wissenschaftler werden sollst und den Menschen in diesem Bereich dienen sollst. Überleg dir ganz genau, warum dir Allah ein bestimmtes Talent gegeben hat. Sei dir sicher, es ist nicht ohne Grund. Allah hat es nicht ohne Grund erschaffen. Dich, Abdul Hakim, Farid, Harun, Aisha, Khadija, was ich will. Jeder hat seinen Sinn. Und überleg ganz genau, was deine Rolle ist, wenn du den Namen Al-Hakim wirklich verinnerlicht hast. Ganz essentiell. Wenn ich Al-Hakim verinnerlicht habe, meine lieben Geschwister Islam, dann werde ich wissen, dass alles, was Allah Ta'ala unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam geoffenbart hat, in jedem Fall auf Weisheit beruht. Das heißt, es gibt kein Gebot, wohinter nicht eine Weisheit liegt. Egal, was Allah von dir verlangt hat. Es kann sein, dass du diese Weisheit erkannt hast, aber es kann auch sein, dass du sie nicht erkannt hast. Das macht keinen Unterschied. Wenn ich den Namen Al-Hakim verinnerlicht habe, dann werde ich wissen, dass alles eine Weisheit hat. Jedes Gebot von den Geboten Allahs. Angefangen vom Gebet. Allah hat verlangt, von dir 5-mal am Tag zu beten. Warum? Ich kann es auch freiwillig einfach für mich machen. Viele sagen das. Wozu brauche ich ein Gebet? Glaubst du etwa, dass Allah Ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam extra zur Sicht bestellt über den 7. Himmel und ihn dann Gebete als eine Pflicht und für ihn und seine Umma auferlegt, nur also aus Spaß? Obwohl es noch andere Wege gibt? Bist du noch ganz bei Verstand? Bist du noch ganz bei Trost? Einfach so? Dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam solch einen großen Wert auf die Gebete in der Moschee gelegt hat, nur einfach so aus Spaß, um uns zu ärgern? Dahinter liegt eine Weisheit. Weil Allah weiß ganz genau, dass du als Mensch selbst niemals die Initiative ergreifen wirst, mit einigen wenigen Ausnahmen vielleicht unter den Menschen, um dich selbst zu fördern. Und subhanallah, ganz ehrlich, wer von uns würde freiwillig einfach so von sich aus morgens, mittags, nachmittags, abends und nachts beten? Einfach so, wenn es nicht wirklich eine Pflicht wäre. Wer von uns würde das machen? Würde einfach so selbst auf die Idee kommen, ich bete mal jetzt, ich stehe mal um 4 Uhr morgens auf und bete. Wer von uns würde um 4 Uhr morgens aufstehen und beten, wenn es nicht eine Pflicht wäre? Aber subhanallah, wenn wir das machen, wie fühlen wir uns danach? Was für eine Erleichterung ist das? Wie leicht fühlen wir uns? Wir haben das Gefühl, dass unsere Brust geweitet ist. Wir haben das Gefühl, dass wir eine Last von uns geworfen haben. Und das nur, weil wir aufstehen mussten. Wir werden noch über einen Namen, den Namen Allah sprechen, und zwar Al-Tabib. Al-Tabib, der Arzt, ja. Dieser Name wird Allah Ta'ala einem Hadith zugeschrieben. Allah ist unser Arzt. Allah weiß ganz genau, was wir brauchen. Guck mal, wenn wir ein Problem mit unserem Körper haben, gehen wir zu wem? Zum menschlichen Arzt. Der gibt uns dann Medizin. Ja, er verschreibt uns vielleicht sogar Medizin und sagt, du musst 3-mal am Tag das Antibiotikum zu dir nehmen. Wenn nicht, dann wird es ganz gefährlich für dich. Warum? Denn
wird die Krankheit findet sie Wege, der Virus findet dann Wege, ja, um dich dann sozusagen, um dann immun zu sein gegen dieses Antibiotikum, und du wirst noch mehr krank. Subhanallah. Ist das nicht so? Und du hältst dich ganz akribisch genau daran. Immer alle 8 Stunden. Manchmal kannst du sogar sagen, alle 6 Stunden, das Fieber am Tag ist. Ganz genau hältst du dich daran. Subhanallah, warum? Weil du willst gesund werden. Und Allah Ta'ala, er sagt dir, du musst werden. Du bestehst nicht nur aus dem Körper. Du hast dann auch einen Geist, eine Seele, die ich dir eingebracht habe, damit du ja zu einem Menschen wirst. Weil als du nur leben warst, warst du noch kein Mensch. Da kam der Schäfer Iblis, er ging durch deine Nase, durch deinen Mund, durch dein Hinterteil. Ne? Wir kennen diese Überlieferung. Und er hat sich keine Sorgen gemacht. Warum? Weil du warst nur Leben gewesen, nichts anderes, nur eine Gestalt. Aber erst als ich dir den Geist eingehaucht habe, bist du zu dem geworden, was du heute bist, nämlich ein Mensch. Und dementsprechend bestehst du nicht nur aus einem Körper, sondern du bestehst aus einem Körper und einer Seele. Und deinen Körper wirst du nicht verhungern lassen. Deswegen steht im Koran nicht, ihr müsst essen. Da steht höchstens, ihr dürft nicht übertreiben im Essen. Guck mal. Weil Allah weiß, wir werden niemals vergessen zu essen. Wenn ich Hunger habe, dann stehe ich um 2 Uhr auf. Spätestens. Hundertprozentig. Ja? Du wirst niemals vergessen zu essen. Deswegen heißt es im Koran, verkuhle Urschwamm, Urla zu trinken. So, esst und trinkt, aber übertreibt es nicht. Weil der Mensch eher dazu neigt, zu übertreiben, als zu untertreiben beim Essen. Aber beim Gebet, das vergesse ich ganz schnell. Weil ich merke manchmal gar nicht den Hunger meiner Seele. Der Mensch, wenn seine Seele krank ist, merkt gar nicht, dass seine Seele krank ist. Und dementsprechend braucht er Medizin. Und diese Medizin ist was? Dieses Gebet. Guck mal, der Hikmah, Allahu Akbar. Weil viele Leute, nicht Muslime, fragen, warum muss man 5 Mal sagen? Selbst viele Muslime sagen, oh mein Gott, 5 Mal am Tag beten. Wenn du Al-Hakim verinnerlicht hast, dann wirst du diese Frage gar nicht stellen. Aber es ist gut, dass du dich stellst, damit du das nächste Mal, wenn du betest, wirklich betest und weißt, Alhamdulillah, das Gebet macht einen Sinn. Ich weiß jetzt, warum ich um 4 Uhr morgens aufstehen muss. Subhanallah. Und genauso auch mit allen anderen Geboten. Ob es die Kleidung einer muslimischen Frau ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er zu einer muslimischen Frau sagt, sie soll sich in der Öffentlichkeit nicht auftakeln, macht er es, um sie zu ärgern. Ich meine, der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist im Grunde derjenige, der von Allah ta'ala alles bekommen hat. Also das, was er sagt, ist was? Ist so, als hätte es Allah ta'ala gesagt. Weil er spricht nicht aus Neigung. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir bestimmte Dinge verbietet, ob als Mann oder als Frau, macht er es, um dich zu ärgern? Er macht das in deinem Sinne. Er macht es für dich. Er macht es für uns als Gemeinschaft. Damit es uns als Gesellschaft, als Gemeinschaft und als Individuum, als einzelne Person besser geht. Also nehme ich es an und setze es um in meinem Leben, selbst wenn ich nicht auf Anhieb den Sinn verstanden habe. Ich gebe euch ein ganz einfaches Beispiel. Ein Beispiel, was ich schon, also wirklich so oft schon dazu Fragen bekommen habe. Ja? Das Zupfen der Augenbrauen einer Frau. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat ganz klar gesagt, dass diejenigen unter den Frauen verflucht sind, welche sich ihre Augenbrauen zupfen lassen oder sie anderen Frauen zupfen. Gut. Manche Leute sagen, ja, wie soll das gehen und so weiter und so fort. Warum ist es doch nicht so schlimm? Nimm es an. Wenn du Al-Hakim verinnerlicht hast, dann nimm es an. Selbst wenn du die Hikmah, die Weisheit nicht auf Anhieb verstanden haben solltest. Nimm es an. Es ist in jedem Fall besser für dich. Weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es nicht gesagt hat, um dich zu ärgern, sondern er hat es getan, weil er wusste, dass dies dir schaden wird. Das ist Al-Hakim, der Weise, meine lieben Geschwister Islam. Und genau das ist es, was wir auch mit allen anderen Geboten Allahs, auch im Koran oder in der Sunna unseres geliebten Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, in jedem Fall verinnerlichen müssen. Al-Hakim. Von Al-Hikmah. Was ist Al-Hikmah eigentlich? Al-Hikmah bedeutet wad'u shay'i fi makanihi. Dass ich eine Sache an ihre richtige Stelle tun. Das heißt beispielsweise, ja, ich habe eine Sache, die an der falschen Stelle steht, und ich nehme sie und lege sie an die richtige Stelle. Das ist was, Herr Hakim, deswegen auch diese Perfektion. Ja? Davon kommt ja auch das Wort Ihkam, dass ich etwas perfekt mache. Ja, im Grunde genommen sieht es dann erst richtig schön aus. Das ist ein Hakim. Ich benutze also die adäquate und richtige Methode. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht im Koran über die Hikmah, über die Weisheit. Und was sagt Allah subhanahu wa ta'ala über die Weisheit in Surah Al-Baqarah? Wer kennt diesen Vers? Ah, es gibt ein Vers in Surah Al-Baqarah, wo über die Weisheit gesprochen wird. Yu'ti al-hikmata man yasha. Und er gibt die Weisheit, wem er möchte. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Und wer Weisheit bekommen hat, der hat viel Gutes bekommen. Viel Gutes bekommen. Weil in der Weisheit, wie gesagt, immer die richtige Entscheidung liegt. Allah subhanahu wa ta'ala hat das Wort Weisheit noch an einer anderen Stelle erwähnt. Eine Stelle, wo die Weisheit ganz besonders wichtig ist. Nämlich am Ende von Surah An-Nahl. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala am Ende von Surah An-Nahl? Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana. Rufe zum Weg deines Herrn mit was auf? Mit Weisheit und mit guter Ahnung. وَجَادِلْهُمْ بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ. Und disputiere mit ihnen, streite mit ihnen auf die beste Art und Weise, auf die schönste Art und Weise. Guck mal, in welchem Kontext Allah subhanahu wa ta'ala die Hikmah erwähnt hat. Im Kontext mit der Da'wah. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, der sich selbst Al-Hakim nennt, und der die Menschen in seinem Buch mit Hikmah angesprochen hat, verlangt auch von uns Muslimen, dass wir die Menschen mit Hikmah ansprechen. Wie Allah hat die Menschen im Koran mit Hikmah angesprochen, ja, mit sehr viel Hikmah. Immer das richtige Mittel benutzt. Guck mal, ich habe euch einige Beispiele, nur dass das klar wird. Er hat die Menschen immer so angesprochen, dass die Menschen auch wirklich bereit sind zuzuhören. Oder er hat es zumindest von uns verlangt. Guck mal. Allah Ta'ala, wie spricht er im Koran die Christen und die Juden an? Ahl al-Kitab. Qult ya Ahl al-Kitab. Sprich, o Leute der Schrift. Gibt es mal ganz ehrlich einen schöneren Begriff als den Begriff Leute der Schrift? Er sagt nicht, ya ayyuhal ladhina kafar. Es kommt meines Wissens nur einmal im Koran vor. La ta'tadiru al-yawm. Einmal im Koran, in einem Kontext, wo Allah Ta'ala warnt. Aber sonst, wenn es um die Da'wah geht, wenn es darum geht, die Leute der Schrift, die Christen und die Juden, zum Weg des Islam einzuladen, benutzt Allah Ta'ala immer die schönsten Worte. Ja, Ahl al-Kitab. Und genauso verlangt es Allah Ta'ala auch von uns. Guck mal. Er benutzt selbst die Hikmah, die Weisheit, in der Art und Weise, wie er die Leute anspricht. Obwohl er der Schöpfer der Menschen ist. Oder vielleicht gerade deshalb, weil er der Schöpfer der Menschen ist. Und er verlangt ihn auch von uns. In Surah Al-Ankabut. Was sagt Allah Ta'ala dort? Wie sollen wir mit den Leuten der Schrift diskutieren? وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ. Und diskutiert und streitet mit den Leuten der Schrift nur auf die beste Art und Weise, außer denen, die Unrecht tun. Das ist eine andere Sache. Und dann sagt Allah Ta'ala, wie wir es machen sollen. Guck mal, Allah zeigt uns auf den Weg der Weisheit. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ. Und sagt zu ihnen, wir glauben an das, was auf uns herabgesandt worden ist und was auf euch herabgesandt worden ist. Das geht so weiter. Etwas, was manch ein Christ heutzutage nicht in den Mund nehmen würde. Guck mal, wie bei Allah. وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ. Und euer Gott und unser Gott ist einer. Ich habe schon oft mit Christen Dialog geführt. Und manche haben wirklich gesagt, euer Gott und unser Gott ist nicht gleich. Aber auch noch da kommt mein Blick, Mann. Damit du die Herzen dieser Menschen gewinnst. Und obwohl Allah Ta'ala gleichzeitig auch sagt, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Diejenigen, die sagen, Allah ist ein Dritter oder einer von dreien, sind ungläubig, haben den Glauben abgelehnt. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Ungläubig sind diejenigen, welche sagen, Allah ist Jesus, der Sohn Marias. Sagt er, trotz allerdings gleichzeitig, unser Gott und euer Gott ist eigentlich einer. Und wir, nicht nur wir alleine als Muslime, und wir sind ihm alle ergeben. Ist das nicht richtig, Mann? Der Dauer. Allah verlangt es direkt von uns, genauso wie er es selbst angewandt hat. Und genau diese Schicksal brauchen wir heutzutage, die leider bei vielen Muslimen verloren gegangen ist. Muslime, die glauben, dass man nur durch die Härte die Menschen einladen kann. Wir haben schon oft über dieses Thema gesprochen. Muslime, die glauben, dass man immer nur unfreundlich sein muss gegenüber den anderen. Und dies die beste Form der Dawa sein. Nein, bei Allah ist es nicht. Sondern die beste Form der Dawa ist die Form, die uns Allah subhanahu wa ta'ala selbst im Koran beigebracht hat. Und Allah ta'ala, wie wir alle wissen, ist der Weiseste aller Weisen. Und dementsprechend müssen wir uns als Muslime daran halten, weil dies der Weg ist, den Allah subhanahu wa ta'ala für uns auch vorgesehen hat. Und wir schließen dann auch damit ab, dass Allah subhanahu wa ta'ala ja die Weisheit gibt, wen er möchte. Wie wir es gerade in dem Vers gehört haben. Und dementsprechend sollte ich als Muslim immer wieder Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass er mir Weisheit gibt, in dem, was ich tue. Sollte Allah ta'ala immer wieder darum bitten, dass er mich zu den Weisen gehören lässt. Und der beste Weg, um Weisheit in seinem Leben erlangen zu können, ist, wie es Allah ta'ala einige Verse später sagt in der gleichen Sura, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ. So fürchtet Allah, auf das Allah Ta'ala euch lehren wird. Wenn ich Allah wirklich fürchte, wenn ich wirklich Gottes Furcht in meinem Herzen verinnerlicht habe, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala mir in meinem Leben auch Weisheit geben. Dann wird Allah Ta'ala mir auf den richtigen Weg aufzeigen, der nicht immer einfach ist. Es ist nicht immer einfach, die richtige Methode zu finden. Aber wenn ich mich Allah, dem Weisen, zuwende und Allah bitte, dass er mir die richtige Methode eingeben soll, dann seid euch sicher, Allah Ta'ala wird euch helfen. Und hier noch abschließend ein ganz wichtiger Punkt. Jedes Mal, wenn ihr vor einer Entscheidung steht und nicht wisst, wie ihr handeln sollt, wir wissen, es gibt Dual, Istikhara, Salat, Istikhara, das kennen wir alle, wo wir im Grunde noch Allah bitten, dass er uns die richtige Entscheidung geben soll. Aber auch unabhängig davon, wenn ich mal in einer Situation bin, wie beispielsweise, ich möchte mit einem Menschen über den Islam sprechen. Dann stütze ich mich nicht auf mich selbst, sondern ich bitte Allah Ta'ala vor diesem Gespräch erst einmal, dass er mir Weisheit auf die Zunge legen soll. Weil die Hidayah, die Rechtleitung, liegt nicht in meinen Worten, sondern die Rechtleitung liegt ausschließlich wo? In der Hand Allah Subhanahu. Und deswegen wende dich jedes Mal, bevor du ein Gespräch führst, bevor du irgendeine Angelegenheit hast, die für dich wichtig ist, wende dich jedes Mal Allah zu und bitte ihn. Und ruf ihn bei dem Namen Al-Hakim. Ja, Hakim, gib mir die Schicken heute, damit ich auch richtig handle, die richtige Methode verwende, so wie du es von mir verlangst. Damit ich auch diesen Menschen erreichen kann oder das erreichen kann, was ich mir vorgenommen habe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns in unserem Leben Weisheit geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Gebote Allah subhanahu wa ta'ala akzeptieren, weil wir wissen, dass dahinter immer eine Weisheit liegt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns seinen Namen Al-Hakim verinnerlichen lassen in unserem Leben und uns immer mit Weisheit handeln lassen. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.